Das Leben ist eine Balance. Und Unternehmertum eben. Und man darf nie das Gleichgewicht verlieren. Also ein Unternehmer, was der muss können, ist geradeaus laufen und nicht, wenn er irgendwie etwas eingeflüstert, links und rechts, einfach gerade alles vergessen, oder? Ein gutes Leben, ein erfolgreiches, interessantes Leben ist kein einfaches Leben. Du musst ja deine Komfortzone musst ausweiten im Laufe des Lebens. Du musst immer wieder versuchen, die Leistungsgrenzen zu verschieben.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom SVC.
Er hat den Übernamen Mr. KMU und er geht so weit, dass er behauptet, dass KMUs zum Sinn vom Leben gehören. Selber hat er als Unternehmer mehrere Firmen übernommen, die am Boden sind und wieder aufpäppelt. Am bekanntesten ist sicher der Berner Park Städtle bei Bern und der SVC. Der ist nicht am Boden gelegen, aber den hat er gegründet. Willkommen zum Podcast KMU Stories von eben dem SVC. Es ist KMU Story Nummer 53 mit der Berner Park AG. Ich bin der Oliver Steffen. Schön bist du heute mein Gast, Hans-Ulrich Müller, Gründer vom SVC und Inhaber vom Berner Park. Heute, wo der Podcast veröffentlicht wird, ist es auf den Tag genau 25 Jahre her seit der Gründung vom SVC, wo gestartet ist als Venture Club of Bern. Weisst du noch, wo der Moment war, wo du in deinem Kopf gesagt hast, ich muss so einen Club gründen?
Das weiss ich noch sehr genau, ja. Das war anfangs der Nullerjahre und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, KMUs sind eigentlich enttäuscht von den Grossbanken. Und die Idee war, sie stehen nicht eigentlich hinter den KMUs, Grossbanken und helfen nicht mit. Ich war dann selber zuständig für das KMU-Firmenkundengeschäft bei der Credit Suisse. Und ich habe mir überlegt, ich muss etwas machen. Ich muss etwas privat ins Leben rufen. Eine Verein, eine Organisationsplattform, die sich die KMUs, die so viel Gutes leisten für unser Land, können präsentieren, sich vorstellen, wo man ihnen einen Preis gibt, einen Preis, einen Nagel in der Wand, wo man etwas aufhängen kann, nämlich kann aufhängen das Netzwerk. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich selber an Anlässen teilgenommen habe, habe ich wahnsinnig viele Chancen gehabt. Gute Leute lernen zu kennen, mich auseinanderzusetzen mit ihnen, Visitenkarten mitzunehmen, wieder anzuläuten. Und ich denke, so etwas müssen wir ins Leben rufen.
Weißt du von Sachen, wenn du von diesem Netzwerk redest, von Sachen, die es heute nicht gibt, ohne den Swiss Venture Club, ohne dass man sich vielleicht getroffen hat, eine Idee gehabt zusammen und zusammen etwas kreiert hat?
Da gibt es sehr viele Sachen, ja. Zum Beispiel Unternehmer, die an so einem Anlass haben, Leute lernen kennen, wo sie dann die Firma verkauft haben oder mit ihnen etwas gemacht haben daraus. Andere waren Fachspezialisten, die sich vernetzt haben und plötzlich einen neuen Job gefunden haben. So hat es einen Haufen Geschichten gegeben, wieder, wo mir die Leute erzählt haben, was alles gegangen ist. Wir haben ja viel die Reisen gemacht nach Asien. In China, in Indien, Südkorea, Taiwan, wo immer, oder? Und dort haben wir untereinander, das war das Gute, mal die Firmen suchen. Aber gleichzeitig haben wir einander viel besser lernen kennen. Also die Leute 25 bis maximal mal 32, die mitgekommen sind, in diesen 9 bis 10 Tagen, haben wir uns sehr gut lernen kennen. Am Morgen um 7 Uhr im Bus fortgefahren, die Firmen besucht, am Abend natürlich noch ein paar, oder? Nach 9 Tagen sind wir kaputt gewesen. Im Flüger, wie die Toten fliegen, in den Sitzen gehangen, wieder heim. Aber unglaublich, gute Erfahrungen können machen mit dem. Aber auch zum Beispiel Sportanlässe, Golfturniere, wo wir immer Scramble gespielt haben. Und es ist nicht darum gegangen, um das Golf. Es ist darum gegangen, einander besser lernen zu kennen, miteinander etwas zu machen, eine Idee aufzulesen. Und ich weiss von vielen Leuten, die zusammengekommen sind, bei Startups, die wieder gesagt haben, da machen wir jetzt etwas zusammen, wir helfen einander. Aber auch Betriebe, die eigentlich immer wieder die Innovation gesucht haben. Und etwas, das bestanden hat, noch besser wollen machen. Aber das ganze Reengineering-Gedankengut reingebracht hat.
Du hast den Preis mitgenommen, den es gibt. Du hast einen speziellen, nämlich einen Goldigen. Du bist auch Ehrenpräsident vom Swiss Venture Club. Für die, die den Podcast schauen mit Video, kannst du ihn vielleicht mal schnell zeigen. Und für die anderen, sagen, er ist relativ schwer. Unten dran ein schwerer Block und oben eine goldige Kugel in einer Art. Ja, was ist das? Was ist da die Idee gewesen?
Die Idee war eigentlich, das Leben ist eine Balance. Und Unternehmertum eben. Und man darf nie das Gleichgewicht verlieren. Also ein Unternehmer, was der muss können, ist geradeaus laufen und nicht, wenn sie irgendwie etwas eingeflüstert, links und rechts, einfach gerade alles vergessen. Oder? Und das ist, glaube ich, ganz zentral am Unternehmertum. Und die Kugel da in der Mitte, die muss eben drinnen bleiben. Und wenn man das ein bisschen verrutscht, dann kommt die Kugel aus dem Gleichgewicht raus. Und ich habe jetzt eine Goldige bekommen. Und andere, also der Preis selber, hat die rote Kugel eben, für das noch zu zeigen, wie wichtig die Balance ist und zu schauen, Unternehmertum ist ja so etwas Schönes, Vielseitiges, Innovatives, aber auch, es kann hart sein, oder? Unternehmer zu sein, kann ganz eine harte Sache sein und vor allem darf man nicht so schnell aufgeben, sondern einfach dranbleiben.
Bist du in dieser Balance?
Ich denke, ich wäre eine gute Balance. Ja, ich probiere natürlich. Mein Leben ist ein ständiger Spagat, das ist klar. Ich lebe in einem Dreieck, sage ich mir. Ich möchte gerne für die Familie, für die Freunde da sein. Ich möchte gerne Zeit ein bisschen haben für mich, Sport zu machen, etwas Gutes zu lesen. Allerdings auch für einen Beruf. Und es war natürlich oft so, dass der Beruf ein bisschen am besten weggekommen ist bis jetzt.
Und wo hast du abgeschnitten, Amik? Also wo hast du die Zeit gespart, die der Beruf mehr gebraucht hat?
Dass ich einfach gelernt habe, mich zu konzentrieren darauf und zu sagen, die Vorbereitung ist ja immer sehr wichtig, auch für Gespräche. Und manchmal habe ich auch die Vorbereitungen ein bisschen kürzer gemacht, je nach Wichtigkeit der Themen, die besprochen wurden.
Du hast einmal gesagt, Gewohnheiten bei Unternehmern, die werden häufig zum Risiko. Was hast du mit dem gemeint?
Ja, ich meinte damit, wenn man alles gut läuft, plötzlich denkt man fast ein bisschen, der Erfolg ist garantiert. Der Erfolg ist nie garantiert. Und wenn man hinten liegt, dann hat man den Abgrund eingeleitet. Also wenn die Strasse zu einer Sackgasse wird, dann muss man ausbrechen. Ausbrechen, Denkverbot übergehen, neue Ideen kreieren, mit den Leuten schauen, dass sie eben die Leute auch sehen, jetzt müssen wir etwas unternehmen, jetzt ist Handlungsbedarf angesagt. Und das Schöne da ist, die Leute wissen das selber. Sie wissen selber, dass Handlungsbedarf ist. Sie haben sogar die Lösungen, aber niemand fragt es oft.
Bist denn du ein bisschen Eckliger, also der, der nie zufrieden ist?
Ich bin, und das habe ich auch gerne, wenn alle Leute glücklich sind und Freude haben, und das habe ich selber auch, aber ich bin nie ganz zufrieden mit dem Erreichten. Ich denke, man muss an dem weiterarbeiten. Ich habe vielleicht ein Beispiel geben, oder? Bei der Mopag. Ich habe vor knapp 2 Jahren im Emmental die Mopag übernommen. Ich wollte zuerst nicht. Der Sachwalter hat aber so insistiert, dass ich dann gleich gegangen bin, ins Emmental schauen. Und die Leute, die gearbeitet haben und alles, das hat mich überzeugt. Und ich habe gesagt, ich helfe. Und dann habe ich 2 Monate, bevor dass wir die übernommen haben, effektiv, habe ich 20 Schlüsselpersonen gebeten, mit mir in das Schloss Bergthun zu kommen, wo wir so einen Schmieden, KMU-Schmieden hatten, 2,5 Tage, wo wir darüber nachdenken, was müssen wir jetzt alles unternehmen, und ich wollte vor allem Fragen stellen. Wir hocken in der Runde 20 Leute, 21 mit dem Sachwalter, der ist nämlich auch mitgekommen, und nachher habe ich so ein bisschen Fragen gestellt, ihm sage ich, du, was machst du eigentlich in dem Mopag? Dann sagt mir, Hans-Uli, ich bin zuständig für die grossen Werkzeuge einzuspannen. Dann sage ich, ja, wie lange hast du da? Dann sagt er, ja, das ist unterschiedlich, weißt du, manchmal habe ich 1/2 Stunde, manchmal habe ich 2 Stunden, es kommt ein bisschen drauf an. Und ich frage weiter, wie manche Handbewegung? Und dann denkt, ja, wahrscheinlich so trümmelige Banker, die so Fragen stellt, oder? Das kann ich nicht genau sagen. Aber dann sage ich, mache eine Schätzung. Dann hat er die Schätzung gemacht. Und dann sage ich zu ihm, kannst du es nicht in der halben Zeit mit der halben Hand bewegen? Dann hat er mich angeschaut und gesagt, wo? Das kann ich. Dann sage ich zum Uli, wo ich weiss, der macht Werkzeugbauer, habe ich gesagt, Uli, du machst Werkzeug, hast du gehört? Kannst du das Werkzeug anders herstellen, dass es weniger lange Zeit hat? Und dann hat der andere gesagt, das Werkzeug müsste dort und dort so ausgehen, mhm. das Loch haben und dort noch irgendein aufbauten. Und dann hat der Ueli gesagt, ja, das könnte ich. Und dann sage ich zu ihnen, redet ihr zwei nicht zusammen? Und dann sagen sie, nein. Und dann sage ich, warum nicht? Und dann sagt er, ja, der Christian dort, der zeichnet das, ich konstruiere es und er tut es einspannen. Wir drei reden nicht zusammen. Und dann haben wir weitergefahren mit den Werkzeugen. Ich habe gesagt, im Keller unten, das ist ja wahnsinnig, was nicht alles für Werkzeuge geht. Ich habe gefragt, was für Preise, 80'000, 90'000, über 100'000 zum Teil. Kannst du das nicht in der halben Zeit machen mit den halben Kosten, zum halben Preis? Dann hat er gesagt, wo? Dann sage ich, was ist das Problem? Dann sagt er, die haben nicht 30 Jahre. Dann sage ich, 8 bis 10 Jahre schon. Dann sagt er, ja schon. Dann sage ich, eben, dann sind sie obsolet. Und das hat eben die Episode dazu geführt, dass wir dort massive Preisreduktionen können machen konnten, die Chancen im Markt plötzlich viel besser werden und auch einverstanden. Und was das Interessante war, am Abend, wenn wir so zusammengekocht sind zum Nachtessen, haben sie gesagt, weisst, so haben wir noch nie miteinander geredet. Und darum sage ich, Fragen stellen, das ist entscheidend.
Hast denn du das Gefühl, dass viele KMUs oder dass KMUs in der Schweiz zum Teil einfach ein bisschen zu bequem sind und eben die vielleicht unbequemen Fragen zu wenig sich stellen?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Schweizer machen super Sachen. Also wir können wirklich stolz sein auf unsere Handwerker, auch die KMUs, die wir haben. Ich bin sehr stolz auf die. Allerdings denke ich, dass sie manchmal schnell die Lösung wollen. Dass man einfach wirklich muss miteinander diskutieren muss, bis man alle Sachen wissen, die eine Rolle spielen. Und vielleicht auch manchmal, wenn es lang gut geht, oder, dass sie Sachen gut gemacht haben in der Vergangenheit. Aber eben, wie gesagt, der Erfolg ist nie garantiert.
Bei dir hat es angefangen vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. Du hast bei der Bank geschafft und quasi im Nebenamt eine Metalltechnikfirma im Emmental aus der Konkursmasse gekauft. Ist das damals von dir eine Spinnerei gewesen, oder warum hast du das gemacht?
Ja, es war immer das Gleiche gewesen. Ich habe nie mich um so etwas beworben. Es waren immer andere Leute gewesen, die auf mich zugekommen sind.
Dann kannst du nicht Nein sagen.
Ja, ich habe Mühe, ich kann heute ein bisschen besser als früher. Früher konnte ich es weniger gut können, aber jetzt kann ich es manchmal schon. Und das war ein ganz guter Freund von mir, der mit mir auch den Wirtschaftsprüfer gemacht hat. Und der hat mir gesagt, Hans-Uli, du musst unbedingt helfen, 100 Leute, über 100 Leute auf der Straße, oder? Wir müssen etwas machen. Und dann haben wir zwei gesagt, okay, wir machen etwas. Wir haben ein Konzept gemacht und es ging nur darum, gegangen, die Arbeitsplätze möglichst zu erhalten. Und das war dann der Anfang ganz Gutem. Natürlich musste ich das Okay müssen haben von der CS. Der Dr. Kurt Wittmer, oder, hat das mir gegeben. Hat mir zwar zuerst gesagt, das würde ich nie machen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es gleich mache, dann hat er gesagt, ja, ich bin nicht dagegen. Und dann hat er umgeschrieben und gesagt, okay. Und ich habe es nie bereut. Das ist eine ganz interessante Sache geworden. Das Werk 14 ist heute eine Perle.
Jetzt, was braucht es denn? Also ich meine, du bist ja ein Unternehmer, du bist nicht per se ein Wohltäter, sondern die Firma muss in irgendeiner Art und Weise dann wieder laufen. Was braucht es, dass du Ja sagst, neben dem, dass du vielleicht nicht so gut kannst Nein sagen? Aber was, wo siehst du die Chancen? Was braucht es, dass du Chancen siehst?
Es geht darum, dass wir etwas müssen produzieren müssen, was die Welt will. Und wir müssen es so produzieren, dass der Verkaufspreis höher ist, als das, was wir zahlen, für das herzustellen. Und das müssen die Leute auch begreifen, oder? Und darum ist ganze Reengineering und mit dem Kunden zusammen etwas entwickeln ganz wichtig. Also ich gehe, wenn ich eine Firma eben sehe, die ein Problem hat, oder die ich übernommen habe, dann gehe ich die Kunden mit den Kunden reden. Und manchmal habe ich auch, eben gerade bei Mopag, habe ich gewisse Kunden nicht mehr beliefert. Weil ich müssen sagen, das bringen wir nicht her, die Preise, die sie wollen, oder? Am Schluss des Tages wollen wir nicht nur müde sein, sondern wir wollen auch etwas verdient haben. Und ich wollte gute Löhne zahlen. Also, als ich Mopag übernommen habe, bin ich vor die Leute hergestanden und habe gesagt, eines meiner Ziele ist, ich will euch höhere Löhne zahlen. Ja, alle Freude gehabt. Aber ich habe gesagt, aber nicht
einfach so. Haben sie es auch geglaubt?
Das haben sie geglaubt. Weil ich habe gesagt, dir mit mir zusammen schaffen die Voraussetzungen, dass ich euch eure Löhne zahlen kann. Das haben sie ja gemacht. Ich habe die Löhne aufgetan. Und es ist praktisch vom ersten Tag an eine gute Sache geworden. Die Leute, wenn man das, was man verspricht, haltet, dann geht jeder dafür. Und ich habe jedes Mal, ob ich Werk 14, ob Mopag, ob Ofenfabrik oder wo ich immer bin, ich habe immer sehr Freude, mit diesen Leuten zu reden, mit ihnen zu schauen. Und die tun mir auch Sachen für antrauen, was sie vielleicht jemandem anders gar nicht sagen würden.
In wenigen Augenblick reden wir weiter über dein unternehmerische Herz und natürlich auch den Bernapark.
Hallo miteinander. Mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Wir sind bei der KMU-Story von der Bernapark AG. Zu Gast ist der Inhaber und Mr. KMU Hans-Ulrich Müller. Das ganz grosse Projekt. Das ist wahrscheinlich schon der Bernapark, ehemalige Kartonfabrik, das Städtle bei Bern. Wir sind im Jahr 2010 etwa, 250 Angestellte sind ohne Sozialplan auf der Strasse gestanden. Was hat dich damals gepackt?
Wir sind im Zug gekommen, sind von einem Anlass heimgekommen in Basel, von KMUs. Und er hat der vis-à-vis von mir gesagt, er sei dort im Verwaltungsrat. Und ich habe vorher erzählt, dass man in Bern wirklich Probleme hat langsam. Die Allianz übernimmt die Berner Versicherung, die Wifag ist am Boden, Bentali gibt es nicht mehr und so weiter. Und ich habe dann gesagt, und jetzt noch das Deiswil, 253 Leute auf der Straße. Und er sagt dann mir, ich bin dort im Verwaltungsrat. Und da haben wir dann zusammen überlegt, was können wir machen. Ich habe gesagt, ich mische mich dort ein. Ich schaue nicht einfach zu, wie die Österreicher all die Leute entlassen. Wir machen etwas. Und er hat dann gesagt, ich helfe.
Ist das Verantwortungsgefühl gewesen oder die Idee, Business können zu machen?
Nein, der Hauptpunkt war, er hat mir noch gesagt in diesem Zug, auch du kannst nichts machen.
Ah!
Und als er das gesagt hat,
da hat sie gepackt.
Gesagt, Heinz, gerade jetzt habe ich entschieden, ich mische mich. Und dann habe ich ihn heimgeführt mit dem Auto. Und im Auto haben wir dann abgemacht, dass er am Ende am Morgen um 8 Uhr zu mir auf die Bank kommt, den Gemeindepräsident mitnimmt und den CEO, der ja arbeitslos war. Und nachher, dass wir zusammen schauen, was wir machen. Und daraufhin habe ich dann den Österreicher einen Brief geschrieben und gesagt, ich würde die Aktien übernehmen.
Daraus entstand ist dann nicht wieder eine Kartonfabrik, sondern eigentlich ein neues Quartier mit Wohnungen, mit Firmen, Geschäften und so weiter. Ist der Plan schon von Anfang an in deinem Kopf gewesen, oder hat sich der erst entwickelt?
Der hat sich erst entwickelt. Am Anfang ist es nur darum gegangen, die 253 Leute wieder einzustellen, dass die Geschäftsleitung Gott und Götti von denen ist und dass die Leute drei Fragen beantworten, nämlich an was haben sie Freude im Leben? Was stellt sie auf? Was macht sie glücklich? Zweite Frage, wo sind sie besser als andere? Wo sind sie vielleicht sogar ein bisschen Weltklasse in dem Gebiet, wo sie dran sind? Und drittens, wenn das Geld nicht so eine grosse Rolle spielt, wie könnten sie sich vorstellen, ihre Reste von ihrem Berufsleben mit was zu verdienen? Was wollen sie ausführen? Und aus dem heraus hat es dann auch Umschulungen gegeben, eine Haufen Sachen. Und das war das Wichtige. Zwei Ziele, für alle wieder eine Perspektive und dass die Kartonfabrik nicht zu einer Brache zu werden. Aber ich durfte keinen Karton mehr herstellen. Das war verboten. Auch der Name Karton musste verschwinden. Darum habe ich keinen besseren Namen gefunden als Bernapark, weil ich dachte, Bern, das gefällt mir sehr, oder? Also der Name Bernapark.
Also da ist dir eingefallen, da hat man nicht irgendwie noch grosse Branding-Agenturen und so dazu genommen, sondern das ist so ein Entscheid, wo du sagst, ja, machen wir Bernapark.
Genau. Und das ist, aber ich dachte, ich will schon eine Marke dort. Ich will eine Marke, wenn Bernapark sagt, dass es etwas Spezielles wird und ich mache vor allem ein KMU-Zentrum. Das habe ich zuerst wollen. Und nachher, wo wir dann nach 2,5 Jahren all die Ziele erreicht haben, habe ich nicht verkauft, wie ich vielleicht am Anfang gedacht habe, sondern ich habe mich verliebt ein bisschen in eine Projektidee, nämlich ein Quartier für modernes Zusammenleben zu schaffen. ein Quartier, wo alt und jung ein Zuhause haben, wo ihnen fast alles gibt für das Leben, wo sie Tradition haben, aber auch viel Innovation und etwas, was vor allem Freude macht. Weil Freude, das ist für mich eine Freude, Liebe, das ist für mich die stärkste Kraft, die es gibt im Leben. Und wenn das mit jemandem teilen kann, dann ist es doppelt. Und das werden wir im Berner Park herbringen. Also wir können jetzt dort wohnen, arbeiten, Freizeit verbringen, wir können einkaufen, wir können in die Schule gehen, wir können zum Zahnarzt in Zukunft, wir können auch zum Arzt. Man hat eigentlich alles, was man will, vor allem viele Restaurants so, wo man, und das Restaurant ist ganz wichtig, eben für sich auszutauschen. Ja, riesen Freude, so wie es gekommen ist. Es ist alles bis jetzt, ob schon praktisch alles am Anfang ist abgelehnt worden, ist es dann doch bewilligt worden, jedes einzelne. Und heute ist es viel besser, als ich je geträumt habe.
Die Entwicklung ist noch nicht fertig. Es gibt einen Plan 2050. Du bist dann etwa Hunderte. Wenn du dort durchlaufst, was erwartest du dann? Wie soll das sein im 2050?
Ja, ich denke einfach, das, was wir jetzt schon erreicht haben, habe ich sehr Freude. Und dass das eigentlich weiterentwickelt wird, genauso wie es in diesem dicken Buch drinnen ist. Also ich habe die Pläne schon da. Und wir haben jetzt vor gut anderthalbem Jahr hat die Gemeinde beschlossen, dass sie die ganze Überbauungsordnung und die Umnutzung alles zusammen bewilligt hat. Also über 91% von der Bevölkerung von Städtle hat dazu Ja gesagt. Und das ist natürlich eine Riesenfreude. Jetzt muss auch der Kanton Ja sagen und dann können wir weiterbauen. Und wir haben schon gute Ideen, vor allem mit dem Kesselhaus. Das wird ein Traumgebäude oder mit einer Supermarkthalle 15 Meter hoch und so.
Also man merkt die Verliebtheit in das Ganze. Deine drei Kinder, die sind auch im Unternehmen. Wie lebt ihr das als Familie?
Sehr gut. Also wir haben, wenn ich da bin, jeden Dienstag haben wir unsere Family Office-Sitzung, oder, wo wir über Projekte reden. Caroline, die älteste Tochter, die macht vor allem Kommunikation und Recht. Sie ist Fürsprecherin. Und Michelle, die ist für die Immobilien, sie ist auch Immobilientreuhänderin. Und der Philipp ist für Projekte zuständig und jeder hat sein Ressort. Und ich bin begeistert, wie alle mit anpacken. Ob schon sie niemals, meine Frau und ich, Marlies und ich, nie irgendwie den Kindern gesagt, ihr müsst. Das ist alles freiwillig.
Dein Motto ist, glaube ich, jeder und jede hat Recht. Was heisst das?
Ich denke, also wir merken immer, es gibt ja viele Leute, die immer alle Recht haben. Und eigentlich haben alle immer ein bisschen Recht, von ihrem Standpunkt aus zu sehen. Und dann muss man argumentieren. Und man kann viel besser mit den Leuten diskutieren, wenn man nicht so tut, wie die anderen im Unrecht wären und selber sind wir im Recht. Sondern man kann begründen, warum. Und was ich sehr gerne mache mit den Leuten, das ist ja immer als Teamarbeit und ich fühle mich als Teamleiter oft, oder? Wo ich wissen möchte, wie sie es machen würden. Jedes argumentiert, Vor- und Nachteile, warum wollen wir das machen. Ich höre zu und dann sage ich, schaut, ja, das jetzt gehört, ja, ist alles gut. Ich habe mich jetzt für das und das entschieden, aus diesen und diesen Gründen.
Aber du hast ja immer auch eine Idee. Man geht ja in so Gespräche und hat eine Idee, was man vielleicht auch möchte machen. Lass du dich sehr beeinflussen durch andere, dass du sagst, das ist eigentlich der bessere Weg.
Ich lasse mich, es kommt ein bisschen darauf an. Je nachdem, wie ich selber das mir schon überlegt habe und alles, all die Vor- und Nachteile und wie das Gegenüber und das ganze das Gesamtproblem und alles hat, dann höre ich schon ganz genau zu, ja. Aber manchmal ist es schon, wenn es relativ normal oberflächlich ist und vielleicht es nicht gleich sieht, oder? Ich tue sehr differenzieren dort. Ich lasse mich beeinflussen, allerdings lasse mich nicht so schnell vom Weg abbringen.
Also du bist nicht der Mann von der faulen Kompromiss, weil das nicht funktionieren
will. Ich bin bereit, Kompromiss zu machen, aber es kommt immer darauf an, um was es geht. Und ich will da nicht immer Recht haben, überhaupt nicht. Aber wenn es Sachen sind, wo ich jetzt denke, das ist ganz entscheidend und ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht aufgeben oder das durchziehen, dann ziehe ich es durch.
Du hast gesagt, deine Kinder haben nie müssen. Wie hat denn das funktioniert, dass sie doch haben?
Ja, das ist ja, der Mensch kann sich ja selber motivieren. Und wenn sie natürlich gesehen haben, was da alles ist, was alles passiert, das hat sie enorm motiviert. Oder dass sie eben selber bestimmen können und selber das durchziehen können. Es ist nicht nicht mehr meine Idee, sondern es ist unsere Idee. Wir sind eine Familie und wollen das zusammentragen. Und dort machen wir schon Kompromisse. Zum Beispiel ist ein Haus, wo wir jetzt da 120 Wohnungen bauen wollen, haben sie gefunden, das machen wir jetzt noch nicht, weil wir eigentlich das Fundament für 45 Meter hoch gemacht haben. Jetzt dürfen wir nur 30. Und dann haben sie gesagt, warten wir noch mit dem. Ich wollte bauen. Alle drei Kinder haben gesagt, nicht warten. Dann habe ich gewartet.
Wie lange ist die Diskussion gegangen, bis sie dich überzeugt haben?
Gar nicht so lange.
Also da, da hast du Altersmilde.
Es ist auch Chance, können eben zu sagen, wir machen das, was ihr wollt. Oder? Das ist genau wichtig, dass man zwischendurch sagen kann, nein, okay, ja, das gehört. Es ist ja beides gut. Man kann es gar nicht falsch machen. Es hat ja viele Sachen, wo, welchen Weg es immer geht. Es ist auch, richtig.
Aber das Loslassen, was du ein Stück weit musst machen, wenn mehr mitreden als nur du, ist das nicht schwierig?
Ich habe immer den KMUs, die ich beraten habe, gesagt, die müssen schon mit 57, 60 anfangen, lernen loslassen. Selber bin ich jetzt ein bisschen älter schon. Und ich muss sagen, ich bin heute schon bereit, loszulassen. Aber gewisse Sachen will ich selber noch auf den Weg bringen.
Du bist Unternehmer. Da liest man vor allem schöne Sachen. Erfolg da, Erfolg dort. Hat es gesagt, dass du so auf Deutsch gesagt richtig auf die Schnur gekippt bist?
Ja, also natürlich, es hat immer Teilaspekte, etwas, ein Teilprojekt, das bleibt liegen, etwas, das nicht so rauskommt, wie man will. Aber ich hatte viel Glück gehabt, dass die wichtigen, grösseren Sachen, die ich gemacht habe, ja, ist eigentlich immer gut kam im Grossen und Ganzen. Natürlich hat es immer Aspekte drin, die vielleicht nicht genau so waren, aber meistens ist es besser gekommen. Also jetzt, ich könnte im Berner Park ich Geschichten erzählen, die abgelehnt wurden vom Denkmalpfleger. Am Schluss haben wir das Dreifache bekommen von dem, was er zuerst abgelehnt hat. Aber weil wir einfach eskalieren, weitergegangen sind, wo wir probiert haben, dann allen Denkmalpfleger zu erklären, was jetzt neu gefragt ist und warum man es so muss machen muss. Und dort auch ein bisschen Kompromisse natürlich. Aber am Schluss haben wir das wunderbarste Land von dieser Welt, das wissen wir. Der Kanton Bern ist sowieso super. Und dann kann man mit den Leuten reden. Auch wenn wir viele Beamte haben, aber es hat keine, die bösartig das wollen machen. Jeder will das Beste, aber jeder hat seine Verantwortung. Also ich bin heute sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir im Berner Park bis jetzt erreicht bin und ich lade gerne alle mal zu schauen oder? Und Ideen zu geben, weil bei uns kann man etwas ausprobieren. Und es mal nicht gut kommt, also machen wir es besser.
Aber es braucht, das Vorgehen braucht ja wahnsinnig viel Geduld. Bist du schon immer ein geduldiger Mensch gewesen? Als Unternehmer fehlt ja einem manchmal die Geduld.
Also ich würde sagen, einer von meinen Nachteilen ist, dass ich ein bisschen ungeduldig bin. Aber ich musste das ein bisschen lernen, geduldiger zu werden. Und das tut immer gut.
Du hast vorhin gesagt, das Wort Glück. Ich habe Glück gehabt. Wie viel ist denn Glück und wie viel musst du sagen, das habe ich selber geschafft?
Glück ist sehr viel. Oder? Ich meine, dass wir in der Schweiz geboren sind, dass wir in der Schweiz dürfen sein, dass der Berner Park zufällig wir uns im Zoo sehen. Das ist alles Glück. Dass ich meine Frau gefunden habe, oder? Wo wir jetzt schon 55 Jahre zusammen sind, das ist alles, hat mit Glück zu tun. Aber natürlich, man muss auch etwas machen dafür, für das Glück, denke ich.
Das Unternehmersein, ist dir das irgendwie schon in die Wiege gelegt worden? Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo es wirklich Klick gemacht hat, das ist eigentlich das, was ich suche, die Freiheit, die man ein Stück hat? Natürlich hat man die Last auf den Schultern von diesen Unternehmen, aber dass man selber entscheiden kann. Gibt es so einen Moment in deinem Leben?
Ja, ganz mehrere Momente gibt es eigentlich. Ich bin ja selber in einem KMU aufgewachsen, meine Eltern haben im Beltmoos, also im Flugplatz Bern, haben sie das Restaurant geführt. Sie ist in einer Baracke, später in einem Hotel und Restaurant. Und dort haben wir natürlich als Kind, wir sind fünf Kinder, alle müssen anpacken und mithelfen. Das war immer spannend, interessant, aber manchmal schon hart, oder? Und da mussten wir auch sehr schnell auch müssen Verantwortung übernehmen, Verantwortung für den Betrieb, für die kleineren Geschwister, aber auch für sich selber, wie es weitergeht. Und das hat mich auch geprägt. Sehr prägt, oder? Und ich weiss, wo meine Mutter, oder? Eben fünf Kinder, das Restaurant neu bauen, einen Haufen Schulden hatte, wo der Küchenchef gekündigt hat. Und wenn er nicht überzeugen konnte, er soll doch jetzt bleiben und so. wollte ich weg. Mutter war Serviertochter eigentlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht auch alles an die Loch. Die Mutter hat lernen kochen, hat Gerichte machen, Jambalaya, Halihula, Hawaii, Casimir und Woranoff, Filet und so weiter, oder? Und ist nur noch ob sie gegangen. Nur ob sie. Und seitdem, seit 14, 13, 14, weiss ich, nicht aufgeben. Einfach weitermachen, etwas dazulernen, etwas machen. Und am Schluss gibt es auch Befriedigung. Ich sage immer, ein gutes Leben, ein erfolgreiches, interessantes Leben ist kein einfaches Leben. Du musst ja deine Komfortzone musst ausweiten im Laufe des Lebens. Du musst immer wieder versuchen, die Leistungsgrenzen zu verschieben. Und das kann Spass machen. Ich sage den Leuten immer, macht lieber eine Bergwanderung als nur einen Spaziergang.
Also aufgeben ist keine Option, ist nie eine gewesen. Du hast auch nie irgendwo aufgeben.
Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich mir noch aufgegeben habe. Vielleicht kleinere Sachen, und ich gesagt habe, ja, das lassen wir jetzt. Mhm. Das schon. Aber sonst eigentlich die grossen, wichtigen Sachen einfach aufgeben. Nein, das ist nicht mein Stil.
Deine Geschäftszahlen drehst du jetzt nicht um wie ein offenes Buch, sondern behaltest geheim. Man weiss ja nicht, wie viel dass du da schon investiert hast. In alles weisst du das selber eigentlich überhaupt?
Ich selber weiss es, ja, ich weiss es sehr genau. Ich Wirtschaftsprüfer schon dort. ist natürlich in den Zahlen bin ich, glaube ich, schon sehr gut daheim. Ja, aber ich will das auch nicht austragen, ich will auch keine Zahlen nennen, weil das ist immer unsympathisch und die Leute verwechseln auch die Zahlen. Manchmal wird der Umsatz mit dem Gewinn verwechselt und so.
Ist das sehr wichtig? Also logisch sind Zahlen wichtig, weil es muss funktionieren, aber ist dir Geld, Reichtum, ist dir das wichtig?
Das Geld ist wichtig. Selbstverständlich ist Geld wichtig, allerdings ist es nicht alles. Geld ist nicht alles. Aber Geld brauche ich natürlich für meine Projekte. Ich muss ja Löhne können zahlen, ich muss Sachen können investieren, für Verbesserungen herzuführen. Man muss einen Gewinn machen, selbstverständlich. Aber ich sage einfach, die Finanzen ist das Fundament. Darauf kann man etwas aufbauen, aber ich lebe lieber in den Höhen der Emotionen. Oder das ist, macht mir viel mehr Freude. Das Emotionale im Leben, das sind für mich die Hard Facts. Aber das Geld ist wichtig. Wie ein Maler braucht auch Farbe. Für seine, ich kann nicht sagen, die Farbe ist mir gleichgültig. Oder? Das Bild, das Maler muss auch Farbe haben. Ich brauche Geld dazu, ja.
Wir sind leider schon fast am Schluss. Ich habe noch drei Sätze für dich zum Fertigmachen. Einem jungen Hans-Ulrich Müller würde ich aus heutiger Sicht den Rat geben,
noch einmal das Gleiche machen, was er schon gemacht hat.
Genau das Gleiche.
Genau das Gleiche. Aber wieder eine Lehre zu machen, zum Beispiel. Oder wieder eine Lehre zu machen, zweiten Bildungsweg und Lehren umsetzen. Umsetzen, das ist das Entscheidende. Nur Ideen reicht nicht.
Also richtig schlecht kann ich
singen.
Das wollen wir nicht hören, in dem Fall. Und was man mir nicht würde geben oder was man gar nicht würde glauben, dass ich so bin, ist? Da muss er lange überlegen.
Ja, da muss ich
lange. Ein offenes Buch.
Nein, ja, ich muss gerade überlegen. Was. Du darfst ja den schneiden, gell?
Da wird nichts geschnitten. Also sag, was ist ein Geheimnis von dir, das man dir vielleicht gar nicht so geben würde?
Dass ich auch sehr ein Genießer bin und sehr mehr auch ausruhen kann und eben das Buch mal wieder lesen oder ja, Sachen machen. Ja, wieder einfach ein Buch lesen, ein bisschen Freizeit haben, das würde man mir nicht unbedingt geben, dass ich das will.
Dann wünsche ich dir in dem Dreieck Freizeit für dich, Zeit für die Familie und Unternehmertum. Weiterhin viel Freude, dass das ausgeglichen ist und viel Erfolg. Schön, bist du mein Gast gewesen.
Merci vielmals, Oliver. Danke vielmals. Schön gewesen, mit dir zu reden.
Dir hei, danke fürs Zuhören. Das war KMU-Story Nummer 53 von der Bernapark KG im Podcast vom Swiss Venture Club. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag. Und bis zum nächsten Mal wünscht Oliver Steffen. Tschüss.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom SVC, einem KMU-Netzwerk, das seit 25 Jahren in allen Regionen der Schweiz mit seinen Pri-SVC den besten Unternehmen vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.